seid. Viele Grüße auch in den Livestream für die, die von zu Hause zuschauen. Ich fand, das waren wieder tolle Lieder. Tolle Lieder, die uns Gott in den Mittelpunkt gestellt haben, die uns so ein bisschen eingestimmt haben auf das, wo es heute drum gehen soll. Ich habe vor kurzem die Geschichte von Hannah gelesen. Im Alten Testament, Hannah, die Frau von Elkanah, die mit ihrem Mann zum Tempel geht, hatte ein echtes Problem in der damaligen Zeit. Sie hatte keine Kinder. Sie konnte keine Kinder kriegen. Und dann sitzt sie da vor dem Tempel oder am Tempel und betet. Sitzt da und bewegt nur den Mund. Gott hört das. Gott hört in unseren Herzen. Aber dann war das ja so, dass der Eli sagt, ey, was soll das? Sag mal, bist du betrunken? Du kannst doch nicht, jetzt geh erst mal nach Hause und werd wieder nüchtern und dann kommst du wieder. Und dann sagt sie, nee, ich bin nicht betrunken, ich habe ein wirklich beschwertes Herz. Ich bin wirklich traurig, weil ich kann keine Kinder kriegen und ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und das Missverständnis klärt sich also damit dann sehr schnell auf. Und dann lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 17, einen ganz bezeichnenden Vers. Und dann habe ich darüber nachgedacht und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, da müssen wir mal näher bei schauen. Da steht, da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Da ist mir so aufgefallen, der Eli wusste gar nichts. Sie hat leise gebetet. Sie hatte irgendwo im Herzen ein Problem. Und Eli als Mann Gottes sagt, geh nach Hause. Da wird was passieren, worum du gebeten hast. Und das fand ich so wahnsinnig wohltuend, dass Gott erstens mal Gebet erhört. Das wissen wir, das haben wir mehr oder weniger alle schon erlebt. Aber ich fand auch so beeindruckend den Glauben und das Gebet vom Eli. Die kannten sich nicht, Hannah kommt da hin und betet und dann war da erst so ein Missverständnis und die sind fast aneinander geraten und dann sagt er aber direkt, geh hin, und dir wird passieren, worum du gebeten hast. Da muss also so eine enge Verbindung zwischen Gott und Eli gewesen sein, dass er genau in dem Moment sagen konnte, geh hin. Und wir wissen alle, genau das ist nachher passiert. Sie kriegte ein Kind, Diana. Und jetzt soll es heute genau darum gehen. Wir wollen heute mal so einen Mann anschauen, der wirklich im Glauben stand, der wirklich offensichtlich eine ganz enge Verbindung zu Gott hatte und wirklich ganz viel im Glauben erlebt und gemacht hat. Bevor wir uns den anschauen wollen, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, du sollst heute im Mittelpunkt stehen und wir haben in deinem Wort so viele kostbare Schätze, wo wir wirklich immer wieder neu, auch wenn wir es schon zigmal gelesen haben, erkennen, wie du wirkst und wo du wirkst und was du bewirkst. Und Herr, wir haben das auch gerade in den Lieder gesungen. Du bist mächtig. Wer kann unseren Gott aufhalten? Keiner hält ihn auf. Und Herr, bitte hilf jetzt, dass wir genau das sehen, dass wir genau dich sehen. Vater, dass wir deine Macht und deine Güte und deine Größe sehen. Und lass uns einfach neu staunen vor deiner Größe und vor deiner Allmacht. Amen. Ja, wie schon gesagt, es soll heute mal um jemand gehen, der mich schon immer irgendwie fasziniert hat. Die Geschichte hat mich schon immer irgendwie angesprochen. Und der Mann, um den es geht, einen Teil habe ich jetzt schon verraten, bei dem im Leben hat sich wirklich bewahrheitet, was wir in Johannes 14, Vers 12 lesen. Da steht folgender Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird Größeres als dieses tun, weil ich zum Vater gehe. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr im Glauben bittet, werdet ihr Dinge, größere Dinge tun, als ich tue. Was ist die Voraussetzung? Im Glauben. Der Mann, um den es geht, dem sein Name bedeutet übersetzt, ich habe verschiedene Übersetzungen gefunden, der Mächtige oder auch Gott der Herr, mein Gott ist Jahwe. Und lieben, der Name stand bei demjenigen für Programm. geht um Elia. Elia im Alten Testament, ein Prophet, kommt aus dem Ostjordanland, aus einem Ort Tischbe oder Tisbet, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, mal wird es so, mal so geschrieben. Und das Ostjordanland gehörte zum Nordreich Israels und erlebte zur Regierungszeit von Ahab, 870 bis 851 vor Christus, und Ahasja, der Nachfolger auch 851 bis 850, also nur eine kurze Zeit. Und irgendwie findet man gar nicht so genau, Tisbe oder Tischbe, wie auch immer dieser Ort heißt, den hat man gar nicht so genau lokalisieren können. Da gibt es in den Bibelkommentaren folgenden Eintrag, der Tisbiter von Tisbet in Gilead kam. Aber es gibt auch eine andere. Josephus hat eine Formulierung von Tisbet, ein Land in Gilead, ein solcher Ort ist gar nicht richtig bekannt. Daher kommt aber Elia. Elia gehörte zu den Wander- oder Einzelpropheten. Die waren also alleine unterwegs, die gingen ihren Weg, standen im Dienst für Gott, haben sich häufig von dem ernährt, was sie von anderen bekommen haben oder auch was sie in der Natur gefunden haben. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und von daher war er so jemand, der auch von der Kleidung her recht einfach war. Er hatte so einen Fellmantel um und einen Lendenschutz. Und dann zog der da so seines Weges. Das erste Mal taucht der Elia in 1. Könige 17 auf. Auf einmal ist er da, so habe ich gedacht. Wir lesen mal den ersten Vers aus 1. Könige 17. Und da steht, und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Da geht der her, er ist Prophet, er steht eng bei Gott und geht zu Ahab. Ahab und Isebel waren wirklich ein schlimmes Paar, ein schlimmes Königspaar, die dem Götzendienst frönten, die wirklich hergingen und alles Mögliche veranstalteten, was Gott eigentlich überhaupt nicht möchte. Gott, es gibt keinen anderen Gott neben unserem und ihr sollt keinen fremden Götzen dienen. Und genau das haben die vorangetrieben mit allen möglichen schlimmen Sachen. Und der Elia geht her zum Ahab und sagt, pass mal auf, es wird jetzt erstmal nicht regnen. Ich fand das super mutig. Sicherlich hat er genau von Gott den Auftrag bekommen. Ich glaube, das ist für uns alle außer Frage. Aber den Mut zu haben und dann noch herzugehen und zu sagen, es wird jetzt nicht regnen, da war eine super enge Beziehung. Der kommt auf einmal, wir lesen nicht, was im Vorfeld passiert ist, wir wissen von Ahab und Isebel, was sie getan haben, aber dann steht der Elia einfach auf und sagt, so ist es. Und der wichtige Satz ist, wir kriegen im ersten Vers praktisch ja schon den Hinweis, dass der Elia vor dem Angesicht Gottes steht. Das finden wir an einigen Stellen in der Bibel immer wieder mal. Da gibt es verschiedene Stellen, zum Beispiel Elisa in 2. Könige 5, Vers 16. Der stand auch vor Gott. Es gibt verschiedene andere. Da ist die Geschichte von dem Naaman, der aussätzig war und dann um Heilung bittet und nach Elisa geht und sagt, was muss ich denn tun? Und Elisa sagt, geh doch mal in den Jordan, tauch dich 7-mal unter und dann wirst du wieder gesund werden. Der dort erst nicht glaubt. Und dann wollte der Naaman sich ja bedanken und wollte dem Elisa irgendwie Geschenke geben als Dankeschön. Und dann sagt der Elisa, nee, ich stehe vor Gott und das möchte ich nicht. Gott hat das getan. Wir lesen in Lukas 1, Vers 19, einen ganz bezeichnenden Vers, wer steht noch vor Gott, wer ist in Gottes Nähe? Das war der Erzengel Gabriel. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und diese gute Botschaft zu verkündigen. Also wir sehen, es gab einige Leute, einige Personen in der Bibel, aber auch Engel, die vor Gott stehen. Und so eng war die Verbindung zwischen Gott und Elia. Deswegen kannte Elia auch den Willen Gottes und hat bei verschiedenen Auftritten, jedes Mal, wenn er erschienen ist, schon irgendwo er häufig Gericht verkündet, aber auch häufig Wunder getan. Und das Gericht, was er hier ankündigt, dass kein Regen geben soll, das ist wegen dem Götzendienst, wo das Volk damals drin stand, unter der Herrschaft von Herrschaft von Ahab und Isebel. Und das waren schlimme Zeiten, gerade auch für gottesgläubige Menschen, weil verschiedene Propheten, Hunderte, wurden von Isebel im Vorfeld schon getötet. Also man konnte da wirklich von einer Verfolgung reden. Man konnte da wirklich sagen, Mensch, die Propheten lebten gefährlich. Und der Elia geht hin und sagt, es wird jetzt erstmal nicht reden. Ein schwerer Auftrag, das Gericht dem Ahab gegenüber zu verkündigen. Wir lesen mal die nächsten Verse aus 1. Könige 17, die Verse 2 bis 7. Wer mitlesen kann, wir werden heute so ein paar Stellen lesen und man kann da sicherlich noch viel, viel mehr rausziehen. Mir geht es wirklich um den Fokus auf Gebet und auf Glauben und eine enge Beziehung zu Gott. Und deswegen werden wir einiges lesen, alles so aus dem Buch der Könige. Und wir lesen jetzt mal die Verse 2 bis 7. Und es geschah das Wort Jehovas zu ihm also. Geh von hinnen und wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Grit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bache wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich das selbst zu versorgen. Und er ging hin und tat nach dem Wort Jahwes. Er ging hin und blieb am Bache Grit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Ich glaube, wenn ich das gehört hätte, ich habe erst gesagt, es wird nicht regnen, dann höre ich, geh mal da irgendwo hin, an den Bach, Grit, und dann kommen die Raben und werden dich versorgen, dann hätte ich gesagt, wie soll das denn zusammenpassen? Wie sollen Raben, die wirklich sehr gefräßig sind, die sehr intelligent sind, wie sollen die mich versorgen? Und Mensch, wenn ich da jetzt irgendwo am Bach bin, der wird aufgrund des ausbleibenden Regens ja auch irgendwann versiegen. Aber der Elia geht einfach. Er hört. Gott sagt, Mensch, mach, und er macht. Und auch da sehen wir wieder das Vertrauen, was da sein muss zwischen Elia und Gott in dem Falle. Elia kriegt den Auftrag, verkündet Gericht, und wendet sich dann so, wie Gott sagt, geht er an den Bach, versteckt sich da. Und tatsächlich, das wissen wir aus der Bibel, kommen die Raben und versorgen ihn. Raben sind, habe ich gelesen, weil das hat mich dann doch interessiert. Man sieht hier, ich habe in Karlsruhe eine Zeit lang gearbeitet und dann, wenn ich da im Büro saß, dann konnte ich immer auf so einen riesen Baum gucken und da waren dann immer wieder diese schwarzen Krähen und Raben. Es gibt verschiedene Sorten von und die sollen wirklich intelligent sein. Intelligent, weil die entwickeln Taktiken, wie sie an Futter, an Nahrung kommen. Da hat man beobachtet, wie die beispielsweise Nüsse bei einer dreispurigen Straße auf die Busspur fallen lassen. Nicht da, wo die ganzen Autos herfahren, sondern auf die Busspur. Die Busse fahren drüber und dann haben die alle Zeit der Welt, sich da das Richtige rauszusuchen. Zudem wurde dann auch gesehen, dass die ganz gezielt bei einer roten Ampel an die Straße gingen und zwischen den Autos aufpickten, was da kaputt gefahren wurde. Und genau die Tiere nutzt Gott, um zu sagen, versorg mal den Elia am Bach mit Brot und mit Fleisch. Cool. Richtig cool. Und das funktioniert. Gott sorgt sich um den Elia. Er schickt ihn in eine Ecke, wo wenig ist, wo Wasser fließt und die Raben versorgen ihn. Und ich finde das ganz beachtlich. Gott sorgt für sein Volk. Gott sorgt für seine Diener. Gott sorgt für uns. Und er zeigt damit, es gibt gar keine Grenzen. Das, was wir alle für unmöglich halten, hat er einen langen Plan für, einen guten Plan dafür und er sorgt dafür, dass alles genau das passiert. Und ich habe mich gefragt, warum sollte denn der Elia jetzt an den Bach Grit, irgendwo da vorm Jordan, er musste flüchten. Ich glaube und ich bin sicher, zum einen war er da sicher vor dem Zugriff von Ahab und Isebel, weil die merkten, es hört auf zu regnen, es wird also immer trockener, es wird schwieriger, das Wachstum bleibt aus. Die Folgen spürt man. Da war er zum einen in Sicherheit. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Gott Elia ganz bewusst an einen Ort der Ruhe führt, wo er runterkommen kann, wo er sich sicher fühlen kann, wo er versorgt wird und wo er auch wieder Zeit mit Gott verbringen kann. Denn wir wissen, da stehen weitere Aufgaben an. Da stehen weitere Dinge an, die zu tun sind, wo er Aufträge kriegt. Und auch das finde ich ganz besonders. Gott führt uns schon mal in eine Zeit der Ruhe, wo wir dann einfach nochmal den Akku aufladen können. Ich denke gerade an unsere Freunde, die im Moment hier sind aus der Mission. Einfach den Akku mal aufladen, Zeit mit Gott, mit Geschwistern zu verbringen, eine wunderbare Sache. Und das als Vorbereitung sehen für Aufgaben. Leider ist es so, und da schließe ich mich selber mit ein, wir nehmen uns oft gar nicht die Zeit oder wir übersehen die Zeit, die da in irgendeiner Weise ansteht. Wir sind beschäftigt mit allen möglichen Themen, sei es aus dem privaten Bereich, Schule, Studium, Arbeit, Beruf, all die Themen. Und eigentlich brauchen wir alle die Ruhe, das wissen wir selber. Wir haben gerade so eine ganz unruhige Zeit, wo Krieg und Terror ist, wo Verfolgung ist. Wir lesen immer wieder mehr, wenn wir die Open Doors Heftchen lesen. Wir kriegen mit, wie Geschwister verfolgt werden, die keine Ruhe haben, die sich nicht versammeln können. Wir wissen von den ganzen Katastrophen in der Welt, vom Krieg in Sudan, in der Ukraine seit langem. Wir wissen von Naturkatastrophen, die da sind. Und irgendwie beschäftigt uns das alle. Aber genau dafür sieht Gott immer wieder Zeiten der Ruhe vor, wo er uns einfach nochmal die Möglichkeit geben will, zu ihm zu kommen, mal alles auf Seite legen, im Gebet zu ihm zu kommen, um Kraft zu tanken. Und das kann auch Zeit hier in der Gemeinde sein. Gottesdienst, Sonntag ist der Tag der Ruhe. Von daher hat Gott da verschiedene Möglichkeiten. Zurück zu Elia. Stell mir vor, er hat eine gute Zeit gehabt, wurde versorgt, aber auf irgendwann passiert genau das, was er vielleicht am Anfang gedacht hat, was ich garantiert gesagt hätte. Der Bach trocknet aus, der Regen bleibt aus und jetzt sitzt er wieder da und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Aber Gott hat vorgesorgt. Gott spricht ihn direkt an. So lesen wir in der Bibel, wenn wir gleich so kommen. Und gibt ihm den Auftrag, geh mal nach Zarephat, da ist eine Witwe. Und der habe ich schon einen Auftrag gegeben. Gott hat vorgesorgt. Und ich habe da so ein Wechselspiel festgestellt. Auftrag und Ausführen vom Elia, aber gleichzeitig am Anfang, er geht los und sagt, Mensch, es wird nicht regnen. Also der eine macht, der andere sagt, der eine macht. Werden wir gleich nochmal sehen, wir kommen nochmal drauf zurück. Wir lesen jetzt aber erstmal 1. Könige, die Verse 8 bis 16 im Kapitel 17 sind wir noch. Wie gesagt, wir werden heute so ein paar Bibelstellen lesen, aber mir geht es dann immer um genau den Punkt. Da geschah das Wort Jahwes zu ihm also. Mache dich auf, geh nach Zarephat, das zu Zidon gehört, und bleibe da selbst. Siehe, ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf, ging nach Zarephat, und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe da selbst, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr und sagte, hol mir doch ein bisschen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr Jehova, dein Gott lebt, wenn ich einen Kuchen habe außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hingehen und es mir und meinem Sohne bereiten, dass wir essen und dann sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Worte, doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bringe ihn mir heraus und dir und deinem Sohne bereite danach. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, da Jahwe Regen geben wird auf dem Erdboden. Sie ging hin, tat nach dem Wort Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus, das Öl im Krug nahm nicht ab, und das Wort Jahwes, das er durch Elia geredet hatte. Wow. Mitten in der Zeit geht er nach einer Witwe. Wissen alle, in der damaligen Zeit waren die Witwen wirklich ganz arme Menschen, ganz arme Frauen. Sie musste ihren Sohn versorgen, hatte keinen, der sie versorgt. Und genau da soll er hingehen, und genau da soll er die nächste Zeit bleiben. Wohlwissend, dass er nicht viel haben wird. Aber er geht einfach. Er gehorcht, Gott sagt, Elia macht. Er geht los, meckert nicht rum, stellt keine Fragen, was soll er denn bringen, da ist dann auch irgendwann wieder Drama. Ich sehe da auch nur Probleme, aber nein, er geht, gehorcht und geht in eine unsichere Zukunft. Er stellt keine Fragen, er gehorcht bedingungslos, sag ich mal, ganz konkret. Und gerade die Erfahrung, die er schon mit Gott gemacht hat, gerade die Zeit, die er immer wieder gemerkt hat, wie Gott ihm hilft, wie Gott auch ihn versorgt, und der absolute Glaube, den Elia an Gott hatte, der wird ihm auch hier wieder geholfen haben. Und da wird er ganz getrost hergehen und sagen, okay, ich mach das. Du sagst das, ich mach das, ich kenne dich. Ich finde das so bewundernswert in dieser schwierigen Situation, wie bedingungslos, ohne Fragen der Elia gehorcht. Er setzt Gottes Willen und den Auftrag unmittelbar um. Und dann geht er auf die Witwe zu, findet die auch direkt am Ortsrand, wie sie da Holz aufliest. Und ich bin sicher, auch das war ein Punkt, diese Reihenfolge ist ja ein bisschen, ich habe da eine Auslegung gelesen, ja, das war halt damals so, der Mann, der geht vor. Ich glaube, das war hier was anders. Die Witwe sollte verstehen, und sie sagt das ja auch in dem Text, den wir gelesen haben, so wahr Jehova dein Gott lebt, in Vers 11, so wahr Jehova dein Gott lebt. Ich habe nicht mehr viel, aber die hat erkannt, da kommt ein Mann Gottes auf mich zu. Und Gott hatte ihr ja den Auftrag gegeben. Das heißt, die zwei haben irgendwie direkt festgestellt, naja, das ist die Witwe, wo ich hin soll. Und die Witwe, ach, das ist derjenige, wo Gott mir irgendwie gesagt hat, da wird jemand kommen. Das passt alles zusammen. Das passt alles zusammen. Besser als ein Puzzle. Beim Puzzle muss man oft suchen. Aber hier, das passt wirklich zusammen wie der Deckel auf den Eimer. Und so finden sie sich. Und ich glaube, diese Reihenfolge, die der Elia sagt, da sehen wir einen ganz klaren Akt des Gehorsams. Mach das so, back mir nur einen kleinen Kuchen und danach mach für dich und deinen Sohn. Und dann, ich sag mal, wie so eine Bedingung oder wie so eine Folge, das Öl wird nicht alle und das Mehl wird auch nicht alle. Und ich kann mir vorstellen, die Witwe, die hat das erste Mal da in den Ölkrug, hat rausgeschöpft und hat reingeguckt. Da ist ja nichts raus. Und genauso beim Mehl, da ist ja nichts raus. Und dann hat sie den Kuchen gemacht, rausgebracht und vielleicht nochmal geguckt, ist denn da jetzt immer noch da drin, was drin war? Ist da immer noch Mehl und Öl? Ja, ist denn. Und dann hat sie für sich gemacht, für den Sohn gemacht und war noch drin. Ich finde das so wunderbar. Und das trotz dieser Umwelt- oder Umfeldbedingungen. Kein Wasser, kein Regen, kein Wachstum. Also die Perspektive war nach wie vor schwierig. Ich glaube, wir dürfen hier ganz klar sagen und sehen, Gott belohnt den Glauben. Das hat die Witwe unmittelbar erlebt. Da war keine große Zeitspanne dazwischen, back mir morgen mal was, dann wirst du das morgen sehen. Nein, sie geht und macht und sieht. Ich finde das grandios. Gott sorgt für uns, sorgt für seine Kinder und wir merken häufig unmittelbar, was da passiert. Und ich glaube, der Glaube vom Elia war an der Stelle auch ansteckend. Er hat dazu im Brust von der Überzeugung gesagt, pass auf, mach das und das Öl wird nicht alle und das Mehl wird nicht alle, mach das mal, wirst du sehen. Und ich glaube, das war richtig ansteckend. Und dann kommt natürlich wieder das nächste Problem. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich mehr oder weniger alle. Der Sohn der Witwe wird krank und er stirbt auch noch. Und damit verliert die Witwe auch wieder ein Stück weit Sicherheit. Sie war eh ohne Mann, ohne jemand, der versorgt. Aber da war der Sohn, der, wo sie vielleicht gehofft hat, Mensch, wenn das alles rum ist mit dieser Dürre und es wieder regnet, dann der wächst, dann kann der mich irgendwie versorgen und dann wird das irgendwie so eine Geschichte werden, wo die Zukunft vielleicht ein bisschen abgesichert ist. Und man kann das nicht verstehen. Warum? Erstmal. Wir können das heute verstehen, weil wir kennen die Geschichte, wir kennen den Ausgang von der Geschichte, aber auch bei uns gibt es heute Sachen, wo wir sagen, warum ist das jetzt so? Gott hat einen Plan und der Plan ist gut und den Plan erfüllt er. Und dann werden wir häufig feststellen, vielleicht nicht immer, aber dass Gottes Plan wirklich gut ist und dass wir irgendwann erleben werden, damals gab es was, das habe ich nicht verstanden, heute mit einem gewissen Zeitverlauf sehe ich den Sinn. Die Witwe denkt sogar, naja, jetzt kriege ich die Strafe für das, was ich getan habe. So lesen wir in der Bibel. Also sie hat das irgendwie als Strafe angesehen. Es kommt wieder so eine Sache, wo der Elia, wo der mir wirklich so groß geworden ist. Was macht er? Er macht genau das Richtige. Er nimmt den Sohn und betet. Er geht in das Zimmer und was macht Gott? Er hört, zwei Worte, indem er hört, ein Wort. Er nimmt das Gebet an, Elia betet und der Sohn wird wieder lebendig. Wir lesen in den Versen 20 und folgende. Und er rief zu Jehova, also er hat da wirklich im Gebet gerungen. Er rief zu Jehova und sprach, Jahwe, mein Gott, hast du Garn der Witwe, bei der ich mich aufhalte, übel getan, ihren Sohn zu töten? Er streckte sich dreimal über das Kind und rief zu Jahwe und sprach, Jahwe, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zurückgehen. Ich glaube, da war so ein richtiges Ringen im Gebet. Der hat sich da drüber gebeugt, er hat gebetet, er rief zu Gott. Und dann lesen wir weiter. Und Jehova hörte auf die Stimme Elias. Direkt. Unmittelbar. Und die Seele des Kindes kehrte wieder zurück in dasselbe und es wurde lebendig. Und die Frau sprach zu Elia, nunmehr erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Jahwes in deinem Munde Wahrheit ist. Ein klasse Zeugnis. Sie hat das vorher geglaubt. Sie hat vorher schon mal gesagt, als sie sich strafen, okay, da ist jemand, das ist ein Mann Gottes. Dann kam diese wirklich schlimme Tragödie. Aber das, was der Elia macht, das Zeugnis, was er damit auch abgibt, das führte dazu, dass sie sah, was passiert. Und konnte dann wirklich sagen, ja, jetzt habe ich verstanden. Dein Gott ist ein Gott, der hilft. Und du bist einer, der Gott nachfolgt. Du bist einer, den Gott gebrauchen kann. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Elia war an der Stelle authentisch. Er kam, aber er war ja als Mann Gottes angekündigt. Gott hatte selber gesagt, hör mal, zu der Frau, hör mal, da kommt jemand. Und er war authentisch. Er hat nämlich direkt gesagt, pass auf, gar keine Reden geschwungen, da lesen wir nichts von. Ja, aber lass mal und warte mal und ja, vielleicht hast du ja wirklich gesündigt. Nein, er hat den Sohn genommen und hat gebetet. Das war Glauben. Das war echter Glauben, den der Elia hier ganz konkret unter Beweis stellt. Und ja, wir wissen das ja selber. Haben wir eben in Johannes gelesen, da gibt noch viele andere Verse. Wir werden wirklich aufgefordert, in Gottes Wort im Glauben zu beten. Und wir sehen da wieder diese wirklich innige Verbindung zwischen Gott und Elia. Der Elia geht her und sagt, ich gehe mal beten. Und ich bin sicher, der hat gewusst, Gott wird reagieren. Gott wird in irgendeiner Weise da was tun. Muss ein bisschen auf die Uhr schauen. In 1. Könige 18, dann machen wir weiter. Jetzt war das alles rum, der Sohn lebt wieder. Lesen wir in 1. Könige 18. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort zu Elia im dritten Jahre, gehe hin, zeige dich Ahab. Schon wieder so ein schwieriger Auftrag. Erst sollte er schon mal hin, jetzt geht er noch mal hin und sag, zeig dich dem. Und das, wo jetzt 3 Jahre Hungersnot und Trockenheit waren. Zu dem Zeitpunkt war der Ahab und Obadja unterwegs und haben irgendwo geguckt, ob sie noch Futter für Tiere finden, Nahrung, haben sich getrennt, der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Und ich glaube, das war so ein Auftrag, der würde mir den Schlaf rauben. Der Elia soll jetzt genau nach dem gehen und er war ja in den Augen von Ahab und Isabel und vielleicht auch von dem Volk genau derjenige, der das verursacht hat. Er war ja der böse Bub. Der hat das gesagt und jetzt passiert das auch noch. Er macht das. Er geht her und trifft als erstes den Obadja und sagt dann, hör mal, Obadja, sag mal dem Ahab, dass ich jetzt kommen werde, ich muss mit ihm reden. Und der Obadja fürchtet sich. Wir lesen das, ich gehe da schnell drüber. Aber der Obadja sagt auch, und er kannte ihn, Obadja war jemand, der hatte vor der Verfolgung von Isabel mal Prophetensöhne oder Prophetenjünger versteckt und die vor den Nachstellungen dann bewahrt. Aber Obadja fürchtet sich, zieht aber los, um dem Ahab da zu sagen. Und er sagt, ich weiß ja, ich mach das und du sagst das. Er sagt dann, so wahr Jehova, dein Gott lebt. Auch da hat der Elia wieder irgendwie so ein Zeugnis abgegeben. Die wussten halt, okay, dein Gott lebt. Was muss der für eine Ausstrahlung gehabt haben im Glauben? Mich hat das echt fasziniert. Und es kommt dann im Weiteren, bevor wir die nächste Stelle lesen, es kommt dann im Weiteren zu einem Treffen zwischen Ahab und Elia. Und in Vers 15, den hatten wir gerade schon eingeblendet, sorry, da habe ich die falsche Reihenfolge angegeben, so wahr Jehova der Herrscher lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Das heißt, er, der Elias sagt dann nochmal zu Obadja, hier, pass auf, ich stehe wirklich vor seinem Angesicht, ich werde ihn heute sehen. Und auch da geht der Elia wieder in der Gewissheit und in der Sicherheit, dass ihm gar nichts passieren kann. Ich gehe nach dem Ahab und die wollen eigentlich gar nicht und die trachten mir eh nach dem Leben, aber ich gehe mal einfach. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung und lesen in 1. Könige 18, Vers 19 weiter. Und da kommt jetzt ein längerer Text, aber ich glaube, der ist wichtig, einfach weil jetzt kommt diese Begegnung, wo die Baalspriester ein Opfer bringen sollen und wo Elia ein Opfer bringt. Wir lesen mal 1. Könige 18, Vers 19. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an dem Berge Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tische Isebels essen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte die Propheten nach dem Berge Karmel. Da trat Elia zu dem ganzen Volke hin und sprach, wie lange hinkt ihr denn auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihn nach. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Elia sprach zu dem Volke, ich allein bin übrig geblieben, ein Prophet Jahwes und der Prophet des Baals sind 450 Mann. So gebe man uns zwei Pfarren und sie mögen sich den einen von dem Pfarren auswählen und ihn zerstücken, aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Pfarren zurichten und aufs Holz legen, aber ich werde kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Und Elia sprach zu den Propheten des Baal, wählet euch einen von den Pfarren aus, richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid die vielen und ruft den Namen eures Gottes an, aber ihr sollt kein Feuer daran legen. Und sie nahmen den Pfarren, den man ihnen gegeben hatte, und sie richteten ihn zu, und sie riefen den Namen des Baal an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen, Baal, antworte uns. Aber da war keine Stimme, und niemand antwortete. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete sie Elia und sprach, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Denn er ist in Gedanken, oder er ist beiseite gegangen, oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er und wird aufwachen. Und sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man Speisopfer opfert, aber da war keine Stimme und keine Antwort und kein Aufmerken. Da sprach Elia zu dem ganzen Volke, tretet her zu mir. Das ganze Volk trat zu ihm hin und er stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu welchem das Wort Jahwes geschehen war, indem er sprach, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen Jahwes. Und er machte rings um den Altar einen Graben im Umfange von 2 Maß Saat. Und er richtete das Holz zu und zerstückte den Pfarren und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllet 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zu der Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Worte alles dieses getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Jahwe, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Da fiel Feuer Jahwes herab, verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Das war eine mutige Aktion, finde ich. Er geht her und sagt, versammeln mal alle Leute und dann machen wir dies und machen wir das. Und dann verhöhnt er die so ein bisschen. Naja, schläft vielleicht, ist beschäftigt. Weiß nicht, ob das alles war. Vielleicht hat er gesagt, trink gerade Kaffee oder Tee oder weiß ich was. Aber Baal war, habe ich mal nachgeguckt, der Baal war ein Wettergott, der Wind, Wolken und Regen beherrscht. Und indem er die Dürre beendet, wenn man zu ihm betet, ist er Spender der Fruchtbarkeit. Als Gewittergott, der über die Wolken eilt, der die Wolken wie Kälber vor sich hertreibt und über Donner und Blitz verfügt, ist er dynamisch, mächtig und kampfkräftig. Und dieser Wettbewerb, den der Elia da vorschlägt, der passt ja eigentlich genau zu dem Baal. Ich habe den anderen Gott da gar nicht mehr nachgegoogelt, weil ich glaube, das ist egal. Wir wissen alle, das ist ein Götze, der ist tot. Und Elia lässt dann, ich fand das klasse, lässt dann auch den anderen noch Vortritt und sucht euch das Tier aus und fangt schon mal an, macht schon mal. Und dann fangen die da an rumzuhüpfen und zu toben und zu tanzen und zu rufen und zu schreien. Aber passiert nichts. Und dann sagt er ja, naja, vielleicht ist er verreist oder schläft. Elia konnte bei dieser ganzen Sache ruhig sein. Ich glaube, der brauchte gar nicht nervös sein. Der war wahrscheinlich halb so nervös wie ich heute Morgen, bevor ich hier stand. Der hat einfach gesagt, ich weiß, da wird alles gut gehen. Der wird einfach sagen, ich habe das so oft erlebt, Gott wird auch diesmal wieder helfen. Und dann ist mir das so durch den Kopf gegangen. Unser Gott ist für keinen Einzelnen nicht erreichbar. Der ist nicht in Gedanken. Unser Gott schläft nie, lesen wir in der Bibel. Der verreist auch nicht. Der ist immer in unserer Nähe, der kümmert sich, das haben wir bei Elia gesehen, das wissen wir auch selber, kümmert sich um seine Kinder. Unser Gott erhört, unser Gott reagiert und wir haben den lebendigen Gott. Baal war ein toter Gott, das war ein Götze mit Hand gemacht und da rufen sie und toben und tanzen, aber passiert nichts. Und dann wieder das Gebet vom Elia im Glauben gesprochen und dann passiert das. Und da war alles triefte vor Wasser und war nass und rundsrum und alles. Und nachdem Gott reagiert hat, hat das Volk gesehen, Gott hat reagiert. Gott hat an der Stelle erhört, Gott ist hergegangen und hat genau unmittelbar das Gebet des Glaubens vom Elia erhört. Und Elia konnte die nur auf den Arm nehmen, weil er genau das wusste. Er wusste genau, Gott wird da an der Stelle erhören, Gott wird da an der Stelle reagieren. Der war sich sicher, dass genau das passiert. So ist mein Eindruck, weil wenn ich überlege, da gehst du nach dem Ahab und sagst, hol mal all deine Baalspriester und mach mal. Und dann lässt er den in den Vortritt. Der musste genau wissen, was er da tat. Der lebt im Glauben. Die enge Verbindung zu Gott, das vor ihm stehen, so wie wir das ein paar Mal gelesen haben in den Texten, Elia stand vor Gott, das hat ihm geholfen, so gottbewusst zu leben, aber nicht selbstbewusst. Elia spielte keine Rolle. Der hat zu Gott, seinem Herrn, gebetet. Und dann hat Gott reagiert. Und die Folge davon war, durch dieses Wunder, das muss man genauso sagen, kehrte das Volk zu Gott um. Man hat gesehen, was passiert, wenn man den wahren Gott anbetet, Gott reagiert. Man hat gesehen, dass nichts passiert, wenn man Götzen anbetet. Dann kommt der nächste Punkt, dann kommt hier die Zwischengeschichte, dass der Elia die ganzen Priester da umbringt. Mir war wichtig, wie geht es denn danach generell weiter? Elia geht wieder zu Ahab. Den hatte er ja jetzt ganz schön blamiert. Hat er erst schon mal, also den Regen und die Dürre ankündigt, weil eigentlich ist er der Höchste und dann kommt dieser Prophet da mit dem Mandel, Fellmandel und sagt, hör mal, wird nicht regnen, geht und der muss dann sich selber um Sachen kümmern, um Futter kümmern für die Tiere. Aber hier geht er wieder mal dahin und sagt, hör mal, fahr mal nach Hause, es wird jetzt bald wieder regnen. Und das ist der nächste Beweis für diese wirklich extrem enge Verbindung zwischen Elia und seinem Gott. Zwischen unserem Gott. 1. Könige 18, Vers 41 bis 46. Wie gesagt, wir lesen heute viel, aber ich finde genau diesen roten Faden, den müssen wir uns dann wirklich in Gottes Wort angucken. In 1. Könige 18, 41 bis 46, da steht, und Elia sprach zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn es ist ein Rauschen eines gewaltigen Regens. Ahab ging hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und tat sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Knaben, geh hinauf, schau nach dem Meer hin. Und er ging hinauf und schaut und er sprach, es ist nichts da. Und er sprach, geh wieder hin, 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sprach er, siehe, eine Wolke, klein wie eines Mannes Hand, steigt aus dem Meer herauf. Da sprach er, geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an, fahre hinab, dass der Regen dich nicht aufhalte. Und es geschah unterdessen, da war der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen und Ahab stieg den Wagen und ging nach Israel. Hat der Elia vielleicht gedacht, ich muss jetzt öfter beten? Er nimmt eine ganz demütige Haltung ein, er senkt sein Haupt zwischen die Knie und betet. Und dann geht der Knabe hin und sagt, Mensch, ich sehe nichts. Beim zweiten Mal, ich sehe immer noch nichts. Beim dritten Mal nicht, vierten Mal nicht, fünften Mal nicht. Beim siebten Mal, da kommt eine Wolke, die ist groß wie eine Hand. Und aus Glauben sagt der Elia dann zum Ahab, jetzt musst du dich stummeln, mach schnell. Es wird jetzt richtig regnen. Und dann passierte genau das. Ich finde es so wunderbar. Der Elia nutzt aber wieder eine Zeit der Ruhe, der Zeit der Ruhe im Gebet mit Gott. Er ist da ganz alleine und schickt nur seinen Knaben, seinen Diener. Betet siebenmal und Gott erhört. Kommt Regen. Auch da der Mut, den Elia beweist, wieder dem Ahab gegenüberzutreten. Die unmittelbare Gebetserhörung, das erleben wir nicht immer. Aber was mich so fasziniert, der betet im Glauben. Wir werden ja dazu regelrecht aufgefordert an vielen Stellen. Im Glauben beten, glauben, dass das, was wir beten, Gott tun kann und tun wird. Dann können wir Berge versetzen. Und den ersten Vers, den wir gelesen haben, Johannes 14, ihr könnt größere Dinge tun. Jetzt kommt der vorletzte Text. Geht jetzt weiter. Und ich muss sagen, was jetzt passiert, macht mir den Elia noch mal wieder sympathischer. Elia muss fliehen. Der Ahab hat vielleicht so gedacht, naja, mit dem lege ich mich besser nicht an. Der hat jetzt ein paar Mal das und das vorhergesagt. Jedes Mal ist es passiert. Und das Opfer hat auch so funktioniert, wie er es wollte, nicht wie ich es wollte mit meinen Baalspriestern. Und jetzt regnet auf einmal noch. Aber Elia muss fliehen, weil die Frau von Ahab ihm nach dem Leben trachtet. Er flieht nach Juda. Und ich habe so gedacht, das fiel mir ganz spontan ein, wie ich das gelesen hatte. Scheinbar ist der Elia an der Stelle, und das ist nur zu verständlich, und ich will in keinster Weise über ihn den Finger heben und sagen, wie kann das denn passieren, aber so irgendwie scheint er mir am Rand von einer Depression zu sein. 1. Könige 19, Vers 5 bis 8, da sagt er nämlich, ich habe Angst, ich muss fliehen. Wir lesen den Text jetzt sofort, aber er legt sich um einen Ginsterstrauch und bittet Gott, dass er seine Seele nimmt. Er legte sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Der Engel Jahwes kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss. Denn der Weg ist zu weit für dich. Er stand auf, aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wieder sehen wir hier, Gott sorgt. Der wollte nicht mehr leben, der Elia. Der hatte Angst, der war jetzt endgültig der Punkt, wo er sagt, Mensch, jetzt kommen die und die verfolgen mich und die Säbel will mich jetzt auch umbringen. Die hat schon die anderen Jünger umgebracht, die Prophetenjünger umgebracht, jetzt bin ich auch dran. Und irgendwie scheint er ausgepowert. Er schläft ein, nachdem er unter so einem Ginsterstrauch liegt, und dann wird er geweckt von einem Engel. Er rührt ihn an und sagt, hier, ess, ich habe was für dich vorbereitet. Ein Engel Gottes. Und dann schläft er wieder ein. Und dann kriegt er was zu essen, und haben wir das gelesen? In der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte ist er gewandert. Wenn ich mit meinem Hund 3 Stunden gehe, brauche ich was zu essen und bin müde. Aber er konnte in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte gehen, obwohl er ja wirklich müde war, obwohl er am Ende war und obwohl er gar nicht mehr leben wollte. Das, was er dann vorgesetzt bekam an Gottes Speise, gab ihm Kraft. Und da habe ich gedacht, ja, so ist Gott. Gott verleiht in wirklich schwierigen Situationen, und in der befand sich der Elia ja definitiv. Gott verleiht in schwierigen Situationen Kraft. Gottes Nahrung baut auf und gibt Kraft für Riesenleistungen. 40 Tage und 40 Nächte gehen. Und auch hier wieder, Gott kümmert sich. Der hat genau gesehen, dem geht es nicht gut. Er hat zu mir gebeten und gesagt, ey, komm, nimm mein Leben von mir, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Aber das ganze Spiel, von Anfang der Verse, die wir gelesen haben in 1. Könige 17 bis jetzt, da zieht sich wie ein roter Faden durch. Die letzten Bibelverse, die ich dazu lesen möchte, sind dann jetzt aus Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Und er sprach, gehe hinaus, stell dich auf den Berg vor Jahwe. Und siehe, Jahwe ging vorüber und ein Wind, groß und stark, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Jahwe her. Jahwe war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Jahwe war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Jahwe war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und dann hörte er die Stimme Gottes. Wir haben von Baal eben gehört, das ist der Wettergott, der tobt und tost und alles macht. Und hier ist eine klare Abgrenzung. Das ist mir so aufgefallen. Da kommt erst Donner und Erdbeben und dieses ganze Getöse, richtiger Lärm und da gehen die Felsen kaputt. Aber da ist Gott nicht drin. Der Baal war tot. Das ist mir so aufgefallen. Da passiert irgendwas und da passiert auch nichts. Also da geht was kaputt, aber da ist Gott nicht drin. Gott reagiert hier mit einem leisen Säuseln, offenbart das System Elia. Das heißt, nachdem das alles passiert wird mit Erdbeben und Feuer und der Wind, da hat Gott zum einen seine Macht gezeigt, wie vorher, aber er kommt in einem ganz leisen Säuseln. Der hat irgendwie genau die richtige Reaktion. Ich glaube, der Elia hätte dieses ganze Getöse nicht gebraucht, weil er brauchte war Ruhe, der brauchte Zuspruch. Und da beweist sich Gott, indem er zu ihm spricht, in einem leisen Säuseln. Der kommt nicht im Wind, der kommt nicht im Erdbeben oder Feuer. Und das war, ich glaube, eine richtig göttliche Begegnung, die der Elia da erfahren durfte. Der hatte da wirklich gespürt, das ist mein Gott. Der hat mir die ganze Zeit geholfen. Und jetzt kommt er hier nicht mit Brimborium, sondern der kommt in aller Ruhe, ohne Tosen, ohne Erdbeben. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, er war ja noch in der Höhle. Und dann sagt er, oder haben wir gelesen, er verhüllte sein Angesicht, geht aus der Höhle raus und dann hört er die Stimme Gottes. Der wusste also genau, nicht in dem Erdbeben, nicht in dem Wind, nicht im Feuer, im Säuseln. Der erkannte in der Situation genau, jetzt redet Gott zu mir. Und dann kommt er respektvoll, verhüllt sein Angesicht, geht raus und Gott spricht zu ihm. Er konnte also trotz all dieser ganzen Sachen Gottes Stimme hören. Ich glaube, wir haben einen Eindruck bekommen, wie stark Glaube und Gebet sein kann und wie man da wirklich ein Leben im Glauben führen kann. Ich habe da viel, viel, viel Verbesserungsbedarf. Da bin ich Lichtjahre von weg. Aber Gott ist derselbe. Gott ist derselbe, wie damals. Und Elia ist im Neuen Testament ja verschiedentlich erwähnt. Wir wissen das alle. Da gibt es einige Stellen, in denen er erwähnt wird. Er wird erwähnt mit Jesus und Mose auf dem Berg der Verklärung. Dann, als der Herr Jesus am Kreuz hing, in Markus 15, Vers 36, Markus 15, Vers 36, da sagen sie, als Herrn Jesus jüstet, warte, lasst uns sehen, ob Elia kommt. In Jakobus 5, Vers 17 wird er beispielhaft genannt. In Hebräer 11 findet man ihn als Glaubensheld. Auch wenn am Ende seines Lebens dann wirklich er ausgepowert war, er müde war, irgendwie haben die Menschen damals gewusst, der Elia war jemand. Wartet mal, lasst uns sehen, ob er kommt. Oder er wird als Glaubenszeuge bekannt. Und wir kennen heute die ganze Geschichte. Wir wissen alles, was passiert ist. Ich habe von einigen Auslegern gelesen, die haben Parallelen zu Mose gesehen. Mose wurde auch von Gott entrückt, hatte auch schwierige Aufgaben zu erfüllen. Er wird hier dann auch genannt. Also Elia hat echte Spuren hinterlassen. Wir haben die Bibel, damals gab es nicht viel, das war Mund-zu-Mund-Propaganda, da gab es kein Handy oder Internet oder sonst was, sondern man hat das erzählt und davon, muss ich sagen, hat Elia echten Eindruck hinterlassen bei den Menschen damals. Man hat von ihm auch Jahrhunderte später noch erzählt. Überlegen, 800 und so viel vor Christus lebte er. Als er Jesus am Kreuz hing, sagen sie, wartet, lasst uns mal abwarten, ob er nicht kommt. Und Jesus, also Wahnsinn. Die enge Verbindung, die war mir wichtig, dass wir einfach sehen, wie Glauben und Gott und vor allem auch Gebet zusammengehören. Zusammenfassend habe ich jetzt noch so ein paar Stichpunkte, die ich einfach nur noch vorlesen möchte. Gott ist ein Gott der Nähe, der uns Mut gibt in schwierigen Situationen, wenn wir da irgendwie überlegen, wie oft er dem Ahab gegenübergetreten ist. Gott hat ihm den Mut gegeben, den gibt er uns auch heute noch. Gott gibt uns auch heute genau den Mut, den wir brauchen, in allen Situationen, egal ob Not oder Sorge oder unsichere Zukunft. Gott ist derselbe, der uns versorgt und uns Ruhe gibt, der uns vielleicht manchmal an so eine Stelle führt, wo wir Ruhe brauchen. Gott ist ein Gott der Wunder, auch heute noch. Gott ist ein Gott über Leben und Tod. Er hat den Sohn von der Witwe wieder lebendig gemacht. Der Herr Jesus selber ist Herr über den Tod, ist wieder auferstanden. Gott ist ein Gott, der Mut belohnt und Kraft gibt, der uns aufrichtet und gegebenenfalls seine Engel oder seine Diener schickt. Oft auch Geschwister aus der Gemeinde, wenn man dann irgendwie Gesprächsbedarf hat, mit dem einen oder anderen redet. Was möchte ich, was können wir von Elia lernen? Er war ein echter Glaubensheld. Glauben wurde bei ihm großgeschrieben und sein Name stand für Programm. Das haben wir eingangs gesagt. Er war ein mutiger Mann Gottes, der keine Scheu hatte, auch in den widrigsten Situationen seinen Glauben zu bekennen, zu Gott zu stehen, auch gegenüber diesen vielen Baalspriestern und Isabel und Ahab. Er hatte eine extrem enge Beziehung zu seinem Gott, der wusste genau, wie Gott reagieren wird. Der wusste, wenn ich das und das jetzt sage, dann wird das passieren. Hat mich echt fasziniert. Er ist ein Mann des Gebets. Der hat gebetet und dann passierte was. Gott hat gehört. Ein Mann, der Zeugnis war und Gottes Wort weitergegeben hat. Und dadurch hat sich das Volk umgekehrt zu Gott. Das ist auch unsere Aufgabe heute. Gott ist derselbe und wir dürfen Gott genauso beim Wort nehmen und wir sollen im Glauben beten. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, du bist ein großartiger Gott, du bist ein lebendiger Gott, du bist ein Gott, wo wir heute wieder neu staunen durften, wie du dich zu uns bekennst, was du für uns tust. Und du hast für uns noch viel mehr getan als für Elia, weil du hast uns errettet. Du hast uns deinen Sohn gegeben, aber Herr Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der lebendig ist. Dass du ein Gott bist, der hört, der uns Kraft und Mut gibt, der uns hilft in jeder Situation. Und bitte gib, dass wir das einfach mit in den Alltag nehmen, mit in die Woche nehmen, dass wir einfach sehen und erkennen, dass du zu uns sprichst und auch wie du zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du mit uns gehst in dieser Woche. Und wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir, sofern wir dich angenommen haben, Herr Jesus, als Herrn und Heiland, dass wir wissen, dass auch wir irgendwann entrückt werden, wenn wir nicht vorher hier sterben und dann bei dir sind. Und dann sehen wir dich so, wie du bist. Danke für diese Perspektive und danke für dein Wort, was wir heute hören durften. Amen.